Und im Prinzip war die Art und Weise der WM-Vergabe ein Geschenk an Saudi-Arabien. Das findet dann auch sicher wieder im Winter statt, weil es im Sommer da viel zu heiß ist. Ne? Ich meine, Infantinos Verbindung zur Politik zeigt sich ja nicht nur in Saudi-Arabien. Ich erinnere mich da nur ungern, wo Infantino Trump diesen Friedenspreis überreicht hat, diesen FIFA-Friedenspreis. Oh, das kannst du nur noch. Boah. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lobbyland. Und auch wir widmen uns heute quasi dem Anlass entsprechend, dem Beautiful Game. Na, ist ja jetzt gerade WM, das hat ja auch irgendwie jeder jetzt mitgekriegt. Ja, aber das ist alles auch gar nicht mehr so beautiful. Und das kommt vor allem jetzt im Vorfeld dieser WM, ist das mit voller Breitseite zum Tragen gekommen, dass es der FIFA da echt nur ums Geld geht. Vorher auch schon, aber ich fand wirklich bei dieser WM hat man das nochmal ganz deutlich gemerkt, dass da gerade mit dieser Preispolitik, das hat mit einem Fanfest nicht mehr viel zu tun, wenn man irgendwie ein halbes Vermögen hinblättern muss, um überhaupt ins Stadion zu kommen. Ja, und dann gibt es ja auch immer wieder Stimmen, die behaupten, Sport und Politik, die sollten nichts miteinander zu tun haben. Das passiert interessanterweise immer dann, wenn die Sportler sich zu Menschenrechtsverletzungen äußern und offensichtliche soziale Ungerechtigkeiten anprangern. Ja, aber bevor wir voll durchstarten, habe ich noch zwei Ankündigungen. Wir haben eine neue E-Mail-Adresse, das ist lobbyland@plattformpro.de. Da könnt ihr euch gerne melden. Keine Ahnung, wenn ihr vielleicht auch mitmachen möchtet, uns unterstützen möchtet mit Recherche, mit Social Media oder so. Wenn ihr Vorschläge habt, Anmerkungen, dann meldet euch gerne da unter lobbyland@plattformpro.de. Und die Podcast-Folgen sind ab jetzt auch auf www.plattformpro.de unter dem Reiter Lobbyland abrufbar. Und heute habe ich auch wieder Unterstützung und ich freue mich, dass Patrick wieder mit dabei ist. Hallo.
Ja, hallo, schön wieder dabei zu sein. Oder auch nicht so schön, je nachdem, wie man es nimmt.
Och, ich finde es schön.
Ja, schön da zu sein, aber dass man über solche Themen sprechen muss, ist eher weniger schön. Das meinte ich damit. Ja, Sport und Politik gehören auf jeden Fall zusammen, würde ich auch behaupten. Das aber immer wieder behauptet, dass sie nicht zusammengehören, das ist auch bekannt. Und ja, ich würde sagen, mit der WM ist es aber mal wieder sehr deutlich geworden, wie sie definitiv Hand in Hand gehen, wenn man so will.
Ja, ist richtig, ne? Vor allem, wenn man sich dann anguckt, was für ein Theater da im Vorfeld auch passiert ist mit den Einreisebestimmungen und dass plötzlich ganze Fangruppen nicht mehr einreisen durften, wie aus Schottland oder so. Ein Schiedsrichter, der ein Visum hatte, durfte nicht einreisen. Also, und die FIFA stellt sich hin und sagt, das ist alles kein Problem. Also sehr, sehr fragwürdig.
Ja, es wird sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, den unpolitischen Schein zu
Nein,
wahren.
überhaupt nicht mehr. Es ist, das liegt jetzt alles völlig offen, aber das haben wir ja weltweit, dass irgendwie so ja, wie soll ich das sagen, dieser Zynismus, der dahinter steckt, auch einfach völlig schamlos zur Schau getragen wird. Ne? Ja, aber bevor wir jetzt voll durchstarten mit dem Thema, was wir uns heute gesetzt haben, habe ich noch so eine Kurzanmerkung zur letzten Folge. Da ging es ja um den Sozialstaat und um diese Kürzungen in der Behindertenhilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Arbeitsgruppe trifft sich weiterhin ohne Vertreter der Betroffenen. Ne? Und es wird weiter fröhlich an Sparmöglichkeiten gearbeitet auf Kosten derjenigen, die ohnehin schon wenig haben. Und es geht ja dann auch immer weiter. Es stehen jetzt die Wohngeldkürzungen im Raum, wo ich mich dann auch frage, möchte man in Deutschland mehr Obdachlosigkeit oder was soll das jetzt? Also anstatt einen funktionierenden Mietendeckel zu beschließen, nimmt man lieber in Kauf, dass die Menschen sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Die Gesundheitsreform, die letztendlich auch nur eine Schlechterstellung der Kassenpatienten bedeutet und von den Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Gehöre ich ja selbst dazu, ne? Das ist einfach alles nur noch völlig dysfunktional und das wird nicht besser mit diesen Kürzungen, die da passieren. Das geht auf unsere aller Kosten. Das nochmal dazu. So, es tut sich nichts, es bleibt alles beim Alten und ich glaube, da müssen wir lauter werden. Ja gut, aber jetzt zum Hauptthema.
Ja, ich habe mir vorhin einen Gedanken gemacht über diesen Zusammenhang Sport und Politik und über diese Aussagen, dass Sport nicht politisch sein soll oder dass Politik beim Sport nichts zu suchen hat und habe versucht, darüber nachzudenken, warum das auch Menschen behaupten, ne? Weil, also es ist ja nicht eine rein schlechte Idee, sagen wir es mal so. Es hat ja auch, man kann ja auch Verständnis für Leute empfinden, die sagen, es ist schön, irgendwie einen Raum zu haben, wo man hingeht und seine Differenzen beiseite legt und ein gemeinschaftliches Erlebnis hat und ja, so irgendwie zusammenkommt. Und das ist auch ein Gedanke, der bei den antiken Olympischen Spielen ja auch herrschte. Da sind die verschiedenen Menschen aus verschiedenen Regionen in Griechenland oder im Mittelmeerraum zusammengekommen und haben auch die Idee eines zeitlich begrenzten Friedens gehabt, ne? Es wurden auch keine Waffen bei sich getragen. So, die Anreise und Abreise sollte für alle sicher und möglich sein. Und ja, dieser Gedanke ist irgendwo verständlich, ja, und auch ganz schön. Aber
Ja, und irgendwie auch sehr
ja,
heilsam, finde ich, ne?
absolut, absolut.
So diese Möglichkeit gesucht wird.
Absolut. Vor allem, wenn es in der Gesellschaft brennt, dann ist es ja auch umso wichtiger, auch Orte zu haben, wo man das Gefühl hat, man kann sich davon zurückziehen. Aber wie es ja heute dargestellt wird, ist ja so, als wären diese Sportstätten an sich neutrale Räume und man müsste dann die Politik aus ihnen raushalten. Aber selbst diese Idee des zeitbegrenzten Friedens hat ja auch irgendwas Politisches an sich. Und vor allem beim Fußball, wenn man sich die Entstehungsgeschichte anschaut, dann ist es eindeutig auch mit Politik vermischt. Also die Ursprünge des Spiels, die ja im Mittelalter in England irgendwie zu verorten sind, da hat die Krone damals auch versucht, die zu verbieten, weil es irgendwie schwer zu kontrollieren war. Und auch in Deutschland, Entstehungsgeschichte vieler Vereine. Ich nehme jetzt den BVB als Beispiel. Da haben sich die jungen Männer von der Kirche gelöst, weil davor durften sie nur auf dem Platz der katholischen Kirche spielen und der damalige Pfarrer hatte was dagegen und wollte das auch verbieten. Und die damaligen Männer, die da involviert waren, haben sich dagegen gestemmt und eigenständig den Verein gegründet. Und so hat auch Fußball, um den es ja hier bei der WM hauptsächlich geht, an sich schon etwas, ja, sehr Politisches und beinhaltet schon gewisse gesellschaftliche Kämpfe für Freiräume, wenn man so will.
Ja, das stimmt. Das Lustige finde ich am Fußball, und das ist vielleicht auch der Grund dafür, weshalb das weltweit so gut funktioniert und so eine hohe Strahlkraft hat. Du hast ja eigentlich in so gut wie allen Kulturen, wo das irgendwie nachzuweisen ist, Ballspiele ähnlicher Art. Ja, also da ist ich habe da mich da auch so ein bisschen belesen natürlich, und ich als Historikerin bin da auch immer dann doch an der Geschichte auch sehr interessiert. Du hast ja zum Teil bei den Maya hast du Ballspiele, die mit dem Fuß, ne, also wo mit dem Fuß von Ball getreten ist, nach anderen Regeln natürlich und auch so ein bisschen brutaler, als das tatsächlich dann in England auch war. Also wenn dann der Verlierer irgendwie hingerichtet wird, weiß ich nicht so, ne? Aber naja, gut. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Du hast Hinweise aus China, wirklich auch aus der Antike, dass es da Ballsportarten gab, die ja, hauptsächlich mit dem Fuß geführt wurden. So, von daher ist das vielleicht auch eine Sportart, die irgendwie in jeder Kultur mehr oder weniger auch verwurzelt ist, ne? Naja, funktioniert das vielleicht deshalb auch ganz gut und hat deshalb auch diesen Erfolg. Wie eben schon gesagt, Sport und Politik kann man nicht einfach so trennen. Das kann man als Einzelperson vielleicht ausblenden. Aber vor allem so sportliche Großereignisse wie eben die Olympischen Spiele oder jetzt auch die FIFA-WM, die haben immer ein politisches Gewicht. Ja, die großen Verbände wie eben das IOC oder auch die FIFA, natürlich auch der Skiverband, der Eissportverband und so weiter und auch die jeweiligen nationalen Verbände wie der DFB oder der DSV und so weiter. Das sind politische Strukturen und die sind natürlich auch so organisiert. Und es ist auch im Prinzip egal, wie groß die Verbände sind. Das ist ja selbst bei uns beim Fechten als Nischensport. Auch da spielen oft persönliche Machtinteressen eine Rolle im Verband. Man kann es nicht trennen. Und dann sind auch Regierungsvertreter immer anwesend bei solchen großen Ereignissen und nutzen das für ihre Agenda. Das haben wir in Katar gesehen, das haben wir in Russland gesehen, ne, um da jetzt mal bei den autokratischen Staaten zu bleiben. Wir haben das aber auch 2006 hier in Deutschland gesehen. Natürlich waren die politischen Spitzenvertreter da bei den Spielen und haben sich gezeigt und haben das also für sich auch als Präsentierfläche genutzt. Wenn wir jetzt aber bei den Weltverbänden bleiben, also FIFA und IOC, da haben die Vorsitzenden natürlich hervorragende Kontakte zu den jeweiligen Regierungschefs. Ne? Denken wir da mal an Thomas Bach und Putin, wobei gerade Gianni Infantino das in den letzten Jahren doch schon sehr auf die Spitze getrieben hat und das mit dieser WM auch Züge annimmt, die selbst er nicht mehr rechtfertigen kann, auch wenn er das versucht. Ne? Wir waren ja bei den Ticketpreisen und bei den Einreiseverboten. Wo er sich dann hingestellt hat und gesagt hat, naja, es sind halt Gepflogenheiten des Landes und bla, obwohl es ja bei der Vergabe in die USA, da hat er ja noch was ganz anderes gesagt. Ne? Hat er ja gesagt, es muss sichergestellt sein, dass jeder einreisen kann zu diesem Turnier. Und jetzt hat er sich da um 180 Grad gedreht.
Ja,
Ja.
und Gepflogenheiten eines Landes ist ja, verweist ja auch auf etwas, was man als akzeptieren sollte, was schon besteht. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine politische Aussage oder zieht die
Das ist
Politik
eine
auch schon
politische
mit rein.
Aussage.
Ja.
Vor allem, wenn es dann, wenn du sagst, irgendwie Gepflogenheiten des Landes. Also ich meine, in Saudi-Arabien gibt es die Todesstrafe. Soll man das jetzt auch einfach so hinnehmen? Also
Genau, ja.
ich weiß nicht, gibt es in den USA auch. Also, ne, aber in Saudi-Arabien, ja, das Menschenrechtssituation ist da ja noch schlechter. Wobei die USA auch auf einem guten Weg ist dahin, naja.
Naja, wir sehen, die Neutralität oder der Versuch scheitert schon bevor es überhaupt losgeht.
Ja,
Und ja,
kommen wir ja gleich noch drauf.
na, genau. Ja, allgemein Korruption in der FIFA, da könnte man natürlich viel Zeit mit verbringen, die alle einzelnen aufzuzählen. FIFA und natürlich die ganzen Regionalverbände, die unter der FIFA liegen.
Da
Und
kannst du ja Romane mitfilmen.
ganz genau, Bestechung bei Medienrechten, Stimmenkauf, dubiose Turniervergaben, verschwundene Gelder und so weiter und so fort. Ich dachte, als schönes Beispiel, kleines, aber feines, dient der Skandal um die Mannschaft aus Trinidad und Tobago, die Nationalmannschaft, die bei der WM 2006 sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hatte. Und da war es ja so, dass die Mannschaft, die in Rot spielten, sich die Soccer Warriors nannten, denen wurde vor dem Turnier oder sie haben die Vereinbarung mit ihrem regionalen Verband getroffen, also sowohl mit dem Landesverband als auch mit dem regionalen Überverband der CONCACAF, also der Verband für Nordzentralamerika und die Karibik, dass sie an den Einnahmen, die FIFA dann über die Trikots und Sponsoring und wie auch immer einnehmen würden, beteiligt werden sollten. So, dann hatten sie ihren Heldenauftritt, ne, als Teilnehmer eines kleinen Landes, die das immer besonders feiern, wenn sie es mal damit auf die Bühne schaffen. Und nach der WM, als sie dann ihren Teil des Kuchens erhalten sollen, dann hieß es, dass die Ausgaben so hoch waren, dass eigentlich kaum mehr was übrig ist. Dagegen haben sie dann auch geklagt und haben auch recht bekommen. Aber der Gerichtsprozess hat sich natürlich über eine Zeit gezogen und als dann das Urteil gefällt wurde, war der Verband nicht pleite, aber hatte plötzlich gar nicht mehr so viel Geld, dass er überhaupt diese Summen an die Spieler auszahlen konnte. Ja, und was passierte dann? Der Staat ist eingesprungen und hat zumindest zum Teil den Spielern ihre Entschädigung gezahlt, die natürlich auch unter dem lag, was sie gefordert hatten. Und diese mussten sich damit wohl oder übel zufrieden geben. Also ich finde es auch ein gutes Beispiel dafür, dass dadurch, dass diese Fußballverbände so ja international agieren und diese Strukturen so existieren, ist es auch sehr schwierig, dann überhaupt ja solchen Skandalen hinterher zu sein. Und ja, eben, wie man sieht, selbst wenn sie aufgedeckt werden, dann ist es überhaupt nicht gegeben, dass das irgendwelche Konsequenzen für sich zieht, also weder positive für die Betroffenen als auch negative für die Ausführenden. Und
Ja.
ja, der damalige Vizepräsident der FIFA, Jack Warner, ist vielleicht auch einigen ein Begriff. Der war eben auch Präsident von CONCACAF und auch im Landesverband von Trinidad und Tobago aktiv und eine Schlüsselfigur in dieser ganzen Geschichte. Ja, und der hatte ja schon mehrere solche Auftritte über seine Zeit in der FIFA.
Ja, bis er dann auf Lebenszeit gesperrt worden ist.
Ja.
Tja, Korruption ist in der FIFA ja nun wirklich kein neues Thema. Ne? Das hast du ja jetzt schon angesprochen mit einem kleinen Beispiel. Aber es gab ja auch einen großen Korruptionsskandal, da erinnern sich vielleicht auch noch ein paar Leute dran, der dann Ende 2014, Anfang 2015 groß hochgekocht ist, was letztendlich auch zu einer Sperre von Sepp Blatter geführt hat, der damalige FIFA-Präsident. Blatter hat sich ja schon 1998 den ersten Vorwürfen ausgesetzt gesehen. Und nach dieser WM-Vergabe an Russland und Katar, ne, zwei autokratische Staaten, in denen es mit der Menschenrechtswürde jetzt nicht so gut aussieht, da erhärteten sich die Vorwürfe auch weiter. Ja, aber wir erinnern uns auch mal ganz kurz an das Jahr 2014. Und zwar hat da die Sunday Times vermeldet, es seien in Bezug auf die WM-Vergabe 2022 nach Katar Schmiergelder geflossen. Und daraufhin wurde schon in den USA ermittelt. Der damalige FIFA-Chefermittler hat dann einen Bericht vorgelegt, der auf Unregelmäßigkeiten bezüglich der Vergabe der WM 2018 und 2022 hinwies. Und die FIFA hat tatsächlich aufgrund dieses Berichts dann Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Und Anfang 2015 wurden dann auch in der Schweiz Ermittlungen aufgenommen. Und im Zuge dessen wurden dann Mitglieder dieses Exekutivkomitees 2010 festgenommen, die eben auch an den Wahlen zur Vergabe der WMs 2018 und 2022 teilgenommen hatten. Ja, um es kurz zu fassen, da ging es um Bestechungsgelder zur Vergabe der Medien- und Sponsoringrechte. Und das sind eben Vorfälle, die wirklich bis ins Jahr 1991 zurückreichen. Und da erinnern sich ja dann sicherlich auch noch einige dran. Da wurde dann auch im September 2015 noch ein Ermittlungsverfahren gegen Sepp Blatter selbst eröffnet. Und da ging es dann eben um den Verkauf von Medienrechten unter Wert an Jack Warner. Ne? Und um eine Zahlung von 2 Millionen Franken an Michel Platini, der 2007 UEFA-Präsident war. Ja, Blatter ist dann eben durch Infantino ja nicht ersetzt worden. Auf Blatter folgte dann Infantino. Ja, und Infantino füllt ja auch ein eigenes Kapitel.
Ja, jetzt hat er die Chance, sich die Taschen zu füllen. Und dann, vielleicht wird er auch irgendwann gesperrt. Vielleicht hat er schon so weit die Funktionäre alle in seiner Tasche, dass es gar nicht dazu kommt. Aber selbst wenn, dann hat er auf jeden Fall die Taschen voll und war das dann auch ein Sprungbrett für eine weitere Karriere.
Um Gottes Willen, keine Ahnung, vielleicht wird er dann persönlicher Berater von Donald Trump oder so.
Ja, zum Beispiel.
Das Krasse ist ja, ich weiß nicht, ob du diese Doku gesehen hast im ZDF, Greenwashing die FIFA. Da gab es ja so ein kleines Interview mit Sepp Blatter und Sepp Blatter selbst hat da geäußert, also bei der FIFA geht es jetzt eigentlich gar nicht mehr um den Fußball, also wie es vielleicht irgendwie zu seiner Amtszeit dann doch auch immer noch mal war. Es geht einfach wirklich nur noch und ganz offensichtlich ums Geld. Das fand ich schon sehr bezeichnend, dass ausgerechnet Sepp Blatter, der ja nun wirklich auch kein unbeschriebenes Blatt ist, sowas äußert in dem Ausmaß. Also das fand ich schon echt spannend.
Ja, das ist natürlich eine krasse Aussage. Und mal wieder eben, es ist sich nicht mal mehr die Mühe gegeben, den Schein zu wahren. Also bei ihm ging es natürlich auch nur um Geld, aber er dachte vielleicht selber, dass es auch ein bisschen um was anderes geht. Und Infantino ist anscheinend komplett überzeugt.
Ich weiß nicht, in welchen Sphären der schwebt, aber naja, doch, vielleicht wissen wir es schon und es ist einfach nur unangenehm. Ja, kurzer Ausflug auch noch in die Vergangenheit. Gerade jetzt, wenn wir so die Bilder aus den USA sehen, dass die ja doch irgendwie so eine Art Sommermärchen auch erleben. Kurzer Ausflug in die Vergangenheit an unser eigenes Sommermärchen. Also ich glaube, es erinnern sich alle, die das damals miterlebt haben, da auch noch gern dran. Ich auch. Also ne, 2006, da habe ich in Leipzig gelebt und Leipzig war ja auch Spielstätte. Da muss ich schon sagen, das war schön. Also so irgendwie die unterschiedlichsten Nationen da zu haben und einfach ja, friedlich miteinander zu feiern und Spaß zu haben, das war schon toll. Das muss ich echt sagen. Aber naja, es kam dann raus, dass der DFB wohl Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Und dazu gab es letztes Jahr dann auch ein Urteil. Und da wurde der DFB zu einer Strafzahlung in Höhe von 110.000 Euro verurteilt. Die sind dann allerdings nochmal in Revision gegangen, da steht noch aus. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, worum es da eigentlich ging. Es ging um 6,7 Millionen Euro, die 2005 vom DFB an die FIFA gingen und über die FIFA dann an Louis Dreyfus, der damalige Adidas-Chef. Und exakt dieselbe Summe floss dann aber 3 Jahre vorher an Mohammed bin Hammam. Das ist ein damaliger FIFA-Funktionär gewesen. Und nebenbei bemerkt wurde der auch 2011 von der FIFA wegen Korruption lebenslang gesperrt. Und diese Summe ging an ihn in Form einer Vorleistung von Beckenbauer und Louis Dreyfus für eine WM-Gala, die aber nie stattgefunden hat. Also im Prinzip eine Rückzahlung eines Darlehens. Und die FIFA hat das aber als Betriebsausgabe deklariert, wodurch dem Staat ein Schaden von 2,7 Millionen Euro an nicht gezahlten Steuereinnahmen entstanden ist. So,
Und dann verrückt,
Strafzahlung
dass die
in Höhe von
Entschädigung. Ja,
110.000 Euro finde ich auch so ein
genau.
bisschen lächerlich. Ja, okay, die
Absolut.
müssen die Verfahrenskosten tragen, aber Entschuldigung. Also was ist denn das?
Ja,
Naja.
und dass der DFB da noch in Revision geht, als ob das nicht locker aus der Tasche geschüttelt werden könnte.
Tja, was soll man dazu noch sagen, ne? Die Kleinen fängt man und die Großen lässt man laufen. Ich meine, da sind es ja jetzt nur Millionen. Bei Jens Spahn sind es ja mittlerweile Milliarden, die der an Schaden verursacht hat. Das ist ganz andere, zwar ganz andere Zusammenhänge, aber trotzdem. Naja, es waren ja auch DFB-Funktionäre angeklagt. Da erinnert sich vielleicht auch noch der ein oder andere dran, und zwar Theo Zwanziger und Bernd Rietzinger. Aber das wurde dann auch gegen Zahlung einer Geldauflage fallen gelassen. Also so etwas undurchsichtige Geschäfte bleiben nicht ausschließlich der FIFA vorbehalten. Ne? Ja, kommen wir mal auf Infantino zurück. Der steht seit 2016 an der Spitze der FIFA. Der war davor UEFA-Generalsekretär, also so eine klassische Fußballfunktionärskarriere. Und zwar sollte der auch erstmal Platzhalter für Platini sein, zumindest nach dem Willen der europäischen Verbände. Und der sollte sich dann zurückziehen, sobald Platinis Sperre aufgehoben würde. Ne? Und dann ist Platinis Sperre. Na, wir erinnern uns, das hing mit dieser Zahlung von Blatter zusammen. Diese Sperre wurde dann auf 8 Jahre erweitert und dann ist Infantino zur Wahl angetreten. Und das Erste, was Infantino dann als FIFA-Präsident gemacht hat, war, ich glaube, da muss ich jetzt einmal kurz so auf die Struktur der FIFA eingehen. Und zwar sind die beiden wichtigsten Gremien einmal der Kongress und dann einmal der Council bzw. der Rat, dessen Vorsitzender eben Infantino bzw. der Präsident ist. Und der Kongress tritt einmal jährlich zusammen, der Rat, ich weiß nicht, in welchem Tonus die zusammentreten, aber häufiger. Und der Kongress hat eben 2016 auf Drängen von Infantino beschlossen, dass der Rat für ein Jahr die Mitglieder der Ethikkommission, also der Audit- und Compliance-Kommission, der Disziplinarkommission und dieser damals neu eingesetzten Governance-Kommission ernennen und auch entlassen kann. Das ist eigentlich nach Statuten dem Kongress vorbehalten. So hatte also eben der Rat die Möglichkeit, die Gremien, die ihn eigentlich überprüfen sollten, selbst zu gestalten. Ist auch schon ein netter Start, ne?
Ja, autokratisches Verhalten.
Ja, von Anfang an. Hauptgrund dafür war aber wohl, dass einige potenzielle Kandidaten für die Kommission den Integritätscheck nicht bestanden hatten und man sich nicht die Blöße geben wollte, mit der Besetzung noch ein Jahr zu warten. Ja, dann nimmt man das lieber selbst in die Hand und arbeitet eben am Kongress vorbei. Weil die Leute den Integritätscheck nicht bestehen. Das fand ich auch echt
Super, ja.
bezeichnend. Naja, und beim FIFA-Kongress in Bahrain, das Jahr darauf, wurden dann die eigentlich unabhängigen Kontrollorgane zu 2 Dritteln ausgewechselt. Also neue Mitglieder wurden dann, das war auch irgendwie so eine ganz komische Abstimmung. Da haben sich auch einige Leute richtig drüber beschwert, einige Verbände. Und zwar wurden die neuen Mitglieder den Delegierten des Kongresses als Paket vorgelegt. Und die konnten dann nur noch mit Ja oder Nein abstimmen. Also konnten gar nicht differenzieren, hier, mit dem bin ich einverstanden, aber nee, den nicht. Ne? Also entweder Ja oder Nein.
Was nicht
Und
passt, wird passend gemacht.
ganz genau, Infantino hat die Leute quasi nach eigenem Gutdünken ausgewählt und Kritik auch irgendwie so gar nicht zugelassen. Also im Prinzip hat der von Anfang an, du hast es schon gesagt, einen sehr autokratischen Führungsstil gehabt. Also man hat ja so ein bisschen gedacht, mit dem Korruptionsskandal um Blatter und Platini wäre da ein bisschen aufgeräumt worden. Aber es sind unter Infantino sämtliche Kontrollgremien, die man innerhalb der FIFA eingerichtet hat, innerhalb weniger Jahre wieder entschärft worden. Ja, und dann hat er auch früh schon Kontakte nach Saudi-Arabien gesucht. Beziehungsweise Saudi-Arabien wollte ja auch in der FIFA tonangebender sein, aus eigenen politischen Gründen. Und der Konkurrent bei der Wahl von Infantino war dann übrigens genau der Mohammed bin Hammam, der beim Sommermärchen diese doch recht kuriose Rolle gespielt hat. Und 2018 hat der Infantino dann bei einer Ratssitzung ein Milliardenangebot auf den Tisch gelegt von einem Konsortium aus dem Nahen Osten und Asien. Da ging es über 25 Milliarden Dollar für die Club-WM, die eingerichtet werden sollte, und für eine globale Nations League, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal im Ansatz existiert hat. So, das Kuriose war gar nicht nur der Umstand darum, dass diese beiden Wettbewerbe zwar angedacht, aber noch nicht existent waren, sondern auch der Umstand, dass Infantino keine Details zu diesem Angebot nennen wollte. Und da hat dann haben die demokratischen Strukturen innerhalb der FIFA noch funktioniert. Das haben sie ihm dann nicht durchgehen lassen und der Rat hat diesen Vorschlag dann abgelehnt. Aber die geheimnisvollen Investoren wurden da schon in China und in Saudi-Arabien vermutet. Ja, und da muss man, glaube ich, auch einmal kurz auf Saudi-Arabiens Rolle im internationalen Fußball eingehen, zumal ja die nächste WM auch da stattfinden wird. Und da steht eben der Begriff Sportswashing im Raum und zack, sind wir dann auch wieder in der Politik, ne?
Ganz genau.
Ja, und zwar drängt Saudi-Arabien, das ich meine, das haben wir ja auch alle irgendwie mitgekriegt, seit einigen Jahren schon ganz massiv in den internationalen Spitzensport, nicht nur im Fußball, aber da ganz besonders, sondern eben auch beispielsweise in der Formel 1. Da geht es auch ums Aufkaufen von Fußballclubs, in der Premier League, vor allem in Newcastle. Das ist ja gut durch die Nachrichten gegangen, weil es ja auch ganz massive Fanproteste gab dagegen. Und zwar passiert das da nicht eben durch so reiche Einzelpersonen wie jetzt Mateschitz bei Red Bull oder so, sondern es passiert durch einen Staatsfonds. Also diesen Public Investment Fonds, der beispielsweise auch bei Disney oder Starbucks investiert. Und diesem Staatsfonds steht der Kronprinz Mohammed bin Salman persönlich vor. So,
Na klar.
und dieser Mohammed bin Salman, ich weise noch mal darauf hin, dass der weiterhin in Verdacht steht, den Mord an Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Ja,
Der ist
ja.
ja auf brutalste Art und Weise erst gefoltert und dann ermordet worden, Journalist und Regimekritiker. Saudi-Arabien steht immer noch aufgrund der Menschenrechtssituation in diesem Land in der Kritik. Und Mohammed bin Salman ist zwar Kronprinz, aber derjenige, der ja eigentlich den Ton angibt. Und er regiert als absoluter Herrscher. Also Journalisten und Regimekritiker werden weiterhin verfolgt. Parteien, Gewerkschaften oder gar Streiks oder Demonstrationen sind verboten und Frauenrechte sind eh quasi nicht vorhanden. Also es wird wirklich jede Form von politischer Opposition unterdrückt. Und durch die Investitionen, vor allem im Sport, möchte man die öffentliche Wahrnehmung in der Welt von Saudi-Arabien verbessern. Und in Newcastle muss man sagen, klappt das. Ne? Die Proteste, die es da anfangs gab, wurden durch ganz gezielte Investitionen in der Fanszene quasi stillgekauft. Und dann ist eben der WM-Zuschlag für 34 auch so ein Ding. Da sind wir wieder bei Infantino und der Art und Weise, wie er eben die FIFA in den vergangenen Jahren nach seinem ganz persönlichen Gutdünken restrukturiert hat. Und da sind zwei Dinge hervorzuheben. Das ist einmal die Doppelvergabe, die man eigentlich abgeschafft hatte, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Und dann die Ausweitung der WM 2030 auf 6 Länder aus 3 Kontinenten, wodurch Saudi-Arabien für 2034 eigentlich gar keine Konkurrenz mehr hatte. Und dann konnte nur im Block abgestimmt werden. Ne? Kennen wir ja schon dieses Blockabstimmungsverhalten. Also keine differenzierte Bewertung der einzelnen Turniere mehr möglich, sondern entweder ja oder nein. Die Entscheidung erfolgte dann per Akklamation durch Infantino ohne Diskurs. Daran sieht man ja eigentlich, dass Infantino in der FIFA mittlerweile wirklich von oben durch regiert. Und dass in dem Zusammenhang mit Saudi-Arabien muss man auch noch hinzufügen, dass die FIFA 24 im selben Jahr, in dem Saudi-Arabien den Zuschlag für die WM bekommen hat, einen Sponsorenvertrag mit Saudi Aramco abgeschlossen hat. Und das ist ein saudischer Staatskonzern. Wenn wir uns mal erinnern, wollte die FIFA ja auch mal klimafreundlich werden. Es wird mit Saudi Aramco wohl kaum klappen, weil die natürlich ihre Gewinne hauptsächlich aus fossilen Energien machen. Ja, Saudi-Arabien ist ja auch einer der größten Blockierer sämtlicher Klimaabkommen. Das werden wir auch bei der COP in diesem Jahr wieder sehen. Und im Prinzip war die Art und Weise der WM-Vergabe ein Geschenk an Saudi-Arabien. Das kann man eigentlich gar nicht mehr anders sagen. Das findet dann auch sicher wieder im Winter statt, weil es im Sommer da viel zu heiß ist. Aber naja, ne? Ich meine, Infantinos Verbindung zur Politik zeigt sich ja nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in seiner seltsamen Freundschaft zu Trump. Also, ich erinnere mich da nur ungern an diese fürchterlich peinliche Gruppenauslosung jetzt Anfang des Jahres, wo Infantino Trump diesen Friedenspreis überreicht hat, diesen FIFA-Friedenspreis. Oh,
Ja,
das
das
kannst du
ist
nur noch.
wirklich verrückt,
Boah.
auf jeden Fall, wirklich verrückt. Und das Absurdeste an der ganzen Situation fand ich, dass man dort gesehen hat, wie sehr Trump auch von so einer Anerkennung abhängig ist. Also es hat ihn ja wirklich gefreut, das zu bekommen, obwohl es ja einfach nur
Gut.
frei erfunden war, ja. Aber für ihn war das, glaube ich, ein sehr bedeutender Moment oder ein sehr bestätigender Moment.
Ja,
Und
ich meine, wenn man jetzt irgendwie die geistige Reife hat wie Trump, dann freut man sich auch über einen Lutscher, ne? Einen Lutscher, aber ja, da würde
Ja.
ich mich auch noch drüber freuen. Aber das ist irgendwie, weißt du, auf dieser Bühne so peinlich und alle haben, du hast das Publikum da gesessen, alle saßen und da so, was ist das jetzt? Was passiert da? Aber auch da siehst du wieder die Verbindung zwischen Sport und Politik oder eben Infantino und Trump. Infantino hat ja dann auch in diesem seltsamen Friedens Board of Peace, das Trump da zusammengestellt hat mit seinen autokratischen Freunden, Infantino saß da drin.
Ja, das stimmt. Das war auch sehr komisch, auf jeden Fall.
Ja.
Und die USA ist auch ein spannendes Beispiel, weil sie auf der einen Seite insgesamt den Sport höchstgradig politisieren mit ihren Flaggen, Hymnen, immer Militär dabei, ja, Nationalstolz, Widmungen an den Präsidenten und so weiter und so fort. Und das ist normal, das ist irgendwie Teil des Spektakels. Aber wenn dann Menschen für kritische Themen einstehen, für auf Gewalt aufmerksam machen, Rassismus, soziale Ungleichheit, dann wird es auf jeden Fall überhaupt nicht gern gesehen, ne? Also da wird dann so getan, als wäre das, was davor war, eben neutral und unpolitisch, und alles, was an dem kratzt oder das in Frage stellt, wird als störend empfunden und abgetan.
Ja, und auf einmal soll der Sport wieder neutral sein, obwohl es das einfach gar nicht war. Ne? Ich meine, Trump nutzt ja auch Sport für seine eigene Selbstinszenierung. Also ich erinnere da mal an diesen 80. Geburtstag, den wir ja jetzt auch kürzlich hatten. Mir fällt jetzt gerade, sei es die Hitze oder so, mir fällt der Name dieser Kampfsportart nicht mehr ein. Ist auch
MMA, aber
irgendwie.
unter dem
Ja,
Verband
genau.
des UFC war das, ne? Also der
Ganz
größte
genau. Und
Verband, ja.
gerade dieser Verband wirbt ja für die MMA auch gerne mal in Verbindung also wenn die Videos machen, verbinden die Kriegsvideos mit Sport. Das ist
Ja, da wird
irgendwie
diese
ist
ma
nicht
ma
ganz
das
widerlich.
Martialische hoch
Oh,
auf die Fahne
dieses
geschrieben
Maskuline,
und
sind alle sehr männlich.
Ja. Was sehr
Lassen
schade ist,
sich die
weil es
Köpfe
gibt
einschlagen,
natürlich
aber naja.
auch Kampfsport auf eine ganz andere Art und Weise,
Ja,
der betrieben
natürlich.
wird und, ne, hat auch viele positive Seiten. Es gibt ja auch etliche Gyms in sozial schwächeren Gegenden, die irgendwie versuchen, Menschen eine Perspektive zu geben. Und solche Sportarten sind dann aber auch wieder, also der UFC vor allem, der Verband, so pervers auf der einen Seite, weil sie auch sehr exklusiv sind und es wieder dieses,
Ja.
es können nur ganz wenige schaffen, so, ne? Und alle glauben, man muss einfach nur hart genug daran arbeiten. Das ist ja auch die Ideologie, die mit dieser Vermarktung des Sportes propagiert wird,
Das
dass
ist
es
Kapitalismus. Also
ja, du musst alles geben und dann wird sich's auch am Ende
nur Leistung bringt
auszahlen.
uns vorwärts.
Ganz
Ja,
genau.
genau.
Ja, und der Stärkere wird gewinnen, der Bessere wird gewinnen.
Ja, richtig. Naja.
Ja, das liebt Trump auf jeden Fall.
Naja, also ich wundere mich so ein bisschen, da kommen wir jetzt zu dieser WM, können wir ganz gut den Bogen schlagen. Man sieht ihn da nicht. Aber vielleicht kannst du ja zu dieser WM auch nochmal ein paar Basisdaten sagen.
Ja, also wie du schon meintest, es geht immer offensichtlicher nur ums Geld. Also es ist die größte WM bisher, 48 Teams, 104 Spiele,
Wahnsinn.
drei Länder, ne? Und es sind große Länder.
Ja.
ja, 16 Austragungsorte, also für das Klima auf jeden Fall nicht sehr freundlich.
Na, gar nicht.
Und ja, also natürlich ist es auch schön, wenn mehr Leute, mehr Teams daran teilhaben können, wenn die Chance größer ist, dass man überhaupt dahin kommt.
Ja, siehe Schottland, ne?
Ja, genau, Schottland, Kap
Nein, aber
Verde.
auch irgendwie genau Curaçao oder so, das ist
Genau, Curaçao ist das kleinste Land,
natürlich
was
schön
jemals
für.
teilgenommen hat, ne, mit
Ja.
150.000 Einwohnern oder sowas
Ja,
hatten
und die
da.
haben ein Tor gegen Deutschland geschossen, das fand ich auch sehr nett.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Das war gut, aber ja, das ist wieder nur ein Schein der Teilnahme, wenn man so will, weil wie du auch schon angesprochen hast, sind die Kosten immens, die da auf die Menschen zukommen, die dieses Fußballfest besuchen wollen.
Ja.
Und es ist ja so, man könnte sagen, okay, mit diesen hohen Kosten ist eine hohe Wirtschaftlichkeit auch versprochen, aber es gibt ja auch jetzt Stimmen von Hotelbesitzern in New York oder so, die sagen, dass sie nicht mal 20% von ihren Kapazitäten ausgereizt haben oder nicht von denen, die ihnen versprochen wurden oder die ihnen nahegelegt wurden, dass sie so stattfinden würden während dieser WM. Also die Leute zahlen viel Geld, aber es ist nicht mal so, dass die Menschen, die davon hoffen zu profitieren, ne? Also klar, die Bars vor Ort, die Restaurants, das sind ja alles Leute, Menschen, die davon wirtschaftlich profitieren.
Ja,
Aber
in gewissen
nicht mal
Maßen.
die bekommen das, was sie sich erhoffen.
Ja. Na.
Ja, und
Genau.
zum Klimathema hast du ja schon gesagt, der Sponsor Saudi Aramco, das ist ja auch ein
Das
schlechter
erklärt
Witz.
sich ja eigentlich von selber, ja, genau.
Ja,
Ja, genau, es ist ein
absolut.
schlechter Witz. Das ist vor allem, weil das ja auch irgendwie nichts ist, was man so wie bei allen anderen Sponsoren, irgendwie, keine Ahnung, McDonald's, Coca-Cola oder so, das sind ja Dinge und Marken, die kannst du ja aktiv konsumieren. Das kann, also ich meine, außer du schnüffelst. Sonst geht es ja nicht. Es ist einfach total bescheuert. Also es ist ein ganz klarer politischer Deal, zumal das einfach ein Staatskonzern ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, da ist das Geld. Also
Ja,
die können
genau.
zahlen und sie versprechen auch dann solche Austragungsorte natürlich einen viel, viel rigideren Umgang mit Sicherheit und Kontrollen. Ja, also man hat, wenn man das in so einem Staat dann veranstaltet, die WM natürlich nicht so viele Probleme und nicht so viele unberechenbare Faktoren, sage ich mal. Ja, bei dieser WM, was gibt es denn noch alles? Es ist ja in,
Mexiko und Wasserknappheit
ja,
hätte ich noch. Das ist ja auch
genau.
ganz hart.
Also besteht eine Wasserknappheit und natürlich braucht die WM zum einen die ganzen Menschen, die vor Ort sind, müssen ja irgendwie mit Wasser versorgt werden und die erwarten natürlich, wenn sie in einem Hotel wohnen, nicht, dass sie jetzt plötzlich rationieren müssen. Und
Naja.
ja, die ganzen Stadien natürlich auch. Also
Ich
die
glaube, das ist
Rasen
das
allein
größere
schon,
Problem.
ja, das kommt noch alles hinzu.
Dass da natürlich Wasserressourcen ja auch zum Teil abgezapft werden, eben für diese Versorgung der Stadien. Das ist ganz, ganz schwierig.
Ja klar, es muss ja irgendwo herkommen und es kann nicht aus dem Nichts gezaubert werden. Das heißt, es muss
Nee.
dort weggenommen werden, wo es eigentlich sowieso schon knapp ist.
Ja. Ja, das ist auch sehr, sehr fragwürdig. Und letztendlich haben die Länder da von der Ausrichtung, also jetzt auch Mexiko, finanziell haben die davon nicht so viel. Ne? Die müssen, es ist aber so typisch FIFA, man muss unheimlich viel vorstrecken und die FIFA streicht eben das meiste ein über Ticketverkäufe und über die Übertragungsrechte. Ne? Also,
Ja,
puh.
da ist sehr, sehr wenig Teilhabe
Ja.
an dem wirtschaftlichen Potenzial, das damit einhergeht.
Ja, richtig.
Absolut. Ja.
Naja, ich meine, wenn du in die USA guckst, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen mit den Einreisebeschränkungen. Gut, Meinungsfreiheit, die Fußballfans, die jetzt da sind, die setzen sich da tatsächlich drauf, aber die sind da ja verhältnismäßig geschützt, sagen wir es mal so, die da in so einer großen Masse Zum Beispiel die Australier skandieren Donald Trump the Sex Offender.
Sehr gut.
Das fand ich richtig gut.
Ja, die USA verspricht ihnen ja auch laut Verfassung das Recht, das zu tun. So, ne?
Naja.
Da zeigt sich dieser starke Widerspruch in dieser totalen Überzeugtheit von den Werten, auf denen die USA irgendwie aufgebaut sein soll und ja, dem, was Trump und seine Republikaner da veranstalten wollen oder in welche Richtung sie es gern haben würden und durch was sie sich stören lassen.
Durch Algen zum Beispiel.
Durch Algen. Algen im Reflection Pool vom Lincoln Memorial.
Ja, genau. Aber es waren jetzt auch alles Randalierer. Ne? Und die haben ja auch, das musst du dir mal reinziehen, die haben ja auch schon Leute festgenommen.
Ja.
Wegen Algen. Also ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie noch satirisch verpacken möchte. Das geht gar nicht mehr. Kommen wir mal zurück zum Thema. Ich kann ja noch mal ganz kurz so ein bisschen zumindest das Thema wechseln. Und zwar würde ich dann doch einmal noch gerne aufs IOC eingehen. Das muss man doch, wenn man über Sport und Politik oder Korruption spricht, auch einmal machen. Es ist ja auch nicht so, als sei das alles so typisch für die FIFA. Ne? Also auch diese politischen Kontakte, das hat auch die IOC-Führung.
Ja.
Auch die haben beste Kontakte in die politische Riege. Es ist so ein bisschen anders als die FIFA. Also diese ganz krassen autokratischen Strukturen, die da unter Infantino gewachsen sind, die gibt es da nicht in dem Ausmaß, das muss man schon einmal sagen. Aber das IOC und die Olympischen Spiele wurden und werden auch immer noch von den jeweiligen ausrichtenden Ländern mehr oder weniger stark eben für die eigenen Zwecke genutzt. Ne? Also ich finde, es ist bis zu einem gewissen Punkt auch legitim. Die Ausrichtung, die kostet eine Menge Geld, aber das treibt auch immer wieder ähnliche Blüten wie 36, als die Nazis die Spiele zu Propagandazwecken missbraucht haben und das IOC das eben auch stillschweigend geduldet hat. Ich erinnere da nur mal an Sochi. Ja, auch das war ja so ein Eiertanz. Ich gehe einmal ganz kurz auf 36 ein, weil man auch da ein Beispiel von Korruption hat. Das IOC hat es eben stillschweigend geduldet, dass eben das so ausgeschlachtet worden ist von den Nazis, obwohl vorher beispielsweise auch durch Heinrich Mann ausdrücklich davor gewarnt worden ist, dass das passieren wird. Und das lag auch nicht zuletzt an der Zahlung einer sogenannten Ehrengabe von 10.000 Reichsmark durch Adolf Hitler an den damaligen Ehrenpräsidenten des IOC, Pierre de Coubertin, der ja auch ein sehr wichtiger Funktionär im IOC selbst war. Ne? Und überhaupt scheint auch de Coubertin ein großer Bewunderer Hitlers gewesen zu sein. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also sind eben Korruption und Bestechungsgelder auch im IOC nichts Fremdes. Naja, und Ende 98 wurde auch bekannt, dass die Olympischen Winterspiele 2002 durch einen Stimmenkauf an Salt Lake City gingen. Ne? Also das...
Es ist da nichts Neues.
Nein, es ist nichts Neues. Es sind aktiv von Salt Lake City Funktionäre bestochen worden, die dann eben bei der Vergabe für Salt Lake City gestimmt haben. Das IOC hat darauf damals reagiert mit einigen Reformen, unter anderem eben mit einem Besuchsverbot der Komiteemitglieder durch die Bewerberstädte. Aber die politische Rolle des IOC ist ja weiterhin mehr als fragwürdig. Vor allem finde ich Russland gegenüber unter Thomas Bach noch. Wir wissen ja mittlerweile, dass Putin und der mittlerweile ehemalige IOC-Präsident Thomas Bach sich auch ganz gut verstehen. Und vor dem Hintergrund ist dann die Entscheidung des IOC, nicht alle russischen Athleten beispielsweise von den Sommerspielen 2016 in Rio auszuschließen, schon sehr kritisch zu beäugen, finde ich. Ne? Da ging es ja um diesen großen Dopingskandal. Der wurde 2 Jahre vorher bekannt, dass da in Russland quasi unter staatlicher Kontrolle systematisch gedopt wird oder worden ist, wird wahrscheinlich noch. Ja, und die sind dann eben nicht unter nationaler Flagge, sondern eben unter der neutralen Olympischen gestartet. Aber Russland konnte das trotzdem für sich ja als Sieg verbuchen und zu Propagandazwecken nutzen. Und Thomas Bach selbst, nochmal ganz exemplarisch, ist ja auch nicht unpolitisch. Der war bis 2023 noch Mitglied in der FDP. Und ist da aber auch ganz massiv wegen seiner naiven Haltung Russland gegenüber kritisiert worden. Ne? Thomas Bach hat immer wieder die Nähe zu Putin gesucht. Und Trotzdem finde ich, ist beim IOC der Drang zur angeblichen politischen Neutralität fast noch stärker als in der FIFA, finde ich. Bei der FIFA habe ich mittlerweile den Eindruck, dass dem Infantino alles egal ist, Hauptsache die Kasse stimmt. Aber wir erinnern uns sicher alle noch, es ist ja dieses Jahr auch erst gewesen, an den Skeletonfahrer aus der Ukraine, der disqualifiziert worden ist, weil auf seinem Helm gefallene ukrainische Athleten zu sehen waren, auch Freunde von ihm. Und ich habe bis heute nicht verstanden, weshalb diese Entscheidung so getroffen worden ist. Denn eigentlich war das kein politisches Statement, sondern es waren ja nur Bilder. Und er hat auch einfach nur erklärt, ja, es sind gefallene ukrainische Athleten, die wären eigentlich bei diesen Spielen auch gestartet zum Teil und sind Freunde von ihm. Da tritt dann der Sport doch sehr in den Hintergrund, aber nur aufgrund der Entscheidung von Funktionären. Zumal auch das eben ein Geschmäckle hat, dass das IOC nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die russischen oder belarussischen Funktionäre nicht aus dem IOC ausgeschlossen hat, ne? Aber ja, da lohnt es sich auf alle Fälle, innerhalb der ganzen großen Sportverbände mal in die Tiefe zu gehen. Aber das würde jetzt unseren Rahmen deutlich sprengen.
Ja, auch wenn es spannend wäre.
Ja, durchaus. Aber keine
Ja.
Ahnung, vielleicht sollte ich doch mal ein Buch schreiben oder so. Aber da gibt es ja Bücher.
Ja, mach doch. Ja, ich meine, ja, wir haben ja eindeutig heute auch wieder gesehen, wie politische Verhältnisse, gesellschaftliche Verhältnisse zwangsläufig im Sport und auch in der Verwaltung des Sports und der großen Ereignisse zutage kommt. Also das ist nicht zu trennen. Und ja, Menschen tragen das, was sie sonst im Leben erfahren, in Stadien mit rein, wenn sie zuschauen oder wenn sie spielen und nutzen es entweder als Ablenkung, um sich eine Pause zu gönnen, ja, oder als Ventil, um vielleicht auch Frust abzubauen. Und wir haben jetzt viele schlechten Seiten des Sportes beleuchtet und
Ja, also es ist ja vor allem die,
die
wie soll ich das
Rahmenbedingungen, in denen
sagen,
das stattfindet.
Profitinteressen des Sportes oder der Sportverbände und der einzelnen Funktionäre, die da, finde ich, einen großen negativen Schlag mit reinbringen. Das sind ja nicht die Athleten oder die Sportarten selbst.
Nee, natürlich nicht, oder zum Großteil nicht, auf jeden Fall. Und
Ja.
ja, das ist schade, dass Sport aber oft oder zumindest in solchem Ausmaß immer nur unter diesen bestimmten Verbänden halt stattfinden kann. Ne? Die haben ja alle ein Monopol drauf und das ist fast noch aussichtsloser als ein politisches Regime zu ändern, sind die Regimes dieser Sportverbände. Ne? Und die haben also zum Teil ja
Das stimmt, ja.
so viel Macht oder mehr Macht als manche kleine Staaten auf jeden Fall. Das könnte man, glaube ich, auf jeden Fall so
Ja, das
sagen.
ist auch so. Das ist auch so.
Ja, das ist natürlich sehr bitter. Und also wir hatten ja gesagt, dass im Sport auch, da ist auch ein Konkurrenzkampf, das ist auch ein Wettkampf, so, was aber auch nicht nur was Schlechtes ist. Ne? Es ist
Nein,
ja,
gar
wie du auch
nicht.
schon erläutert hast, in vielen Kulturen schon sehr lange Bestandteil von einem Alltag, dass man in einem geregelten Rahmen sich einen Wettkampf liefert, ja, und sowohl Teilnehmende als auch Zuschauende können davon das gewinnen, es kann zusammenschweißen.
Ja.
Es kann natürlich auch spalten, so, es kann natürlich auch Fronten verhärten,
Natürlich,
aber das ist dann
natürlich.
auch meist oft nur dann der Fall, wenn diese Fronten davor schon so existieren, ja, und es dann
Ja.
nur eskaliert bei solchen Events. Aber ich meine, dadurch, dass Sport so verbindet, bietet es natürlich auch Möglichkeiten. Also Fußball vor allem als Volksphänomen. Das sind eine Menge Leute, die sich da zusammentun. Das kleine Beispiel von den australischen Fans hast du ja schon genannt. So, man hat
Ja,
dadurch
genau.
auch eine Bühne, ja, auf der man auch seine Position zeigen kann, auf der man die skandieren kann. Und ja, man hat ja gesehen, 2024 gab es große bundesweite Fanproteste
Ja.
gegen den DFL-Investor. Die waren auch natürlich kritisch zu betrachten, weil ja, im Fußballmilieu hast du natürlich auch viele krude Gestalten, aber man
Wo
sieht
hast du die
daran
nicht?
einfach, genau, man sieht das gewaltige Potenzial, das dann doch dann darin liegt. So.
Ja,
Und
also wenn
es ist
ich mich
schade, dass
daran
das nicht
erinnere.
noch mehr ausgeschöpft wird. Auch da brauchen wir eine Lobby für die Nichtvertretenen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, ne, die Fußball ist letztendlich, oder auch die Fanszene im Fußball ist ja genauso ein Querschnitt durch unsere Gesellschaft wie wie du es auch in anderen Zusammenschlüssen ähnlicher Art hast. Das heißt, auch da sind eigentlich die Leute, denen es jetzt ans Geld geht, weil die Regierung solche Beschlüsse macht. Da ist durchaus einiges auch an Potenzial da. Und das fand ich eben, das finde ich auch so bezeichnend. Der Arne Semsrott hat das jetzt neulich auch noch gesagt. Das hat ja auch eine Macht. Ja, also gerade dieser Protest, der hat ja so einen Deal zum Kippen gebracht, einfach nur dadurch, weil sich die unterschiedlichen Fanszenen innerhalb Deutschlands mehr oder weniger zusammengetan haben und gesagt haben, so, wir schmeißen jetzt Schokotaler aufs Spielfeld und hinterher waren es dann, glaube ich, Tennisbälle oder so. Und dass sie eben quasi diese Fläche, die sie hatten, das Spiel, das haben sie genutzt, um zu protestieren. Und die haben so diesen Deal zum Kippen gebracht. Und da ist natürlich jetzt diese Verschärfung, diese Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist von den Innenministern, diese Verschärfung der Stadienkontrolle mit Gesichtserkennung, mit verschärften Stadienverboten und so weiter, ist dann auch nochmal interessant zu sehen. Ne? Zumal ja auch die DFL-Funktionäre gute Kontakte in die Politik haben. Also
die Wirtschaftlichkeit ist davon abhängig, dass die Konsumenten mitmachen. Und wenn natürlich bei so einem breiten Phänomen die streiken, dann muss sich was ändern.
Ja, ne, und ich finde auch eben so ein großes Ereignis wie die WM oder vielleicht auch gerade der Fußball, weil er eben weltweit ein Massensport ist mit einer ganz eigenen, auch weltweit ähnlichen Kultur, mit Fangesängen, mit Ritualen und so weiter. So eine WM entwickelt dann doch auch immer wieder so eine Eigendynamik. Ne? Ich habe das ja vorhin schon gesagt, mit den Gesängen der australischen Fans. Und diese Eigendynamik hat mit der Weltpolitik nicht mehr viel zu tun. Und auch nicht mit den unterschiedlichen Herkunftsländern der Menschen. Also wir haben das ja 2006 hier bei uns auch erlebt und 24 ja auch eingeschränkt. Natürlich, es war nur Europa, wie sich eben so eine Feierstimmung auch auf ein ganzes Land übertragen kann. Und das passiert jetzt auch in den Austragungsstätten eben in den USA, in Kanada und Mexiko. Also wenn ich da eben an das Beispiel von den Schotten denke, die da viral gegangen sind, die Boston quasi leer getrunken haben, die einfach gesagt haben, ja okay, wir gehen jetzt einfach als Tartan Army da ins Baseballstadion. Und haben da, glaube ich, den Athleten, die da oder den Baseballmannschaften da einen wirklich unvergesslichen Abend geliefert, weil sie da eben die Fangesänge so reingebracht haben. Und wenn du irgendwie Bilder siehst aus Mexiko, wo Südkoreaner und Mexikaner einfach zusammen feiern und es vollkommen egal ist, wo der andere jetzt herkommt, dann ist das schon schön. Ne? Also einfach nur, weil sie die Begeisterung für den Fußball verbindet. Und das finde ich schon auch schön und irgendwie heilsam zu sehen, bei all dem Mist, der weltweit passiert und bei all dem Hass, der so unterwegs ist, dass das immer noch möglich ist und dass das vielleicht auch möglich wäre, wenn man nicht immer wieder mächtige Menschen hätte, die solche Erzählungen verbreiten, wie der eine Mensch ist weniger wert als der andere. Ne? Also zeigt eben auch, dass die meisten großen Konflikte aufgrund der Machtinteressen einiger weniger geführt werden, die der Großteil der Menschen eigentlich friedlich miteinander leben möchte.
Ja, und dazu auch fähig ist.
Ja, genau, und dazu auch fähig ist. Und gerade wenn ich diese Bilder sehe, macht mich diese Preispolitik und das Einreisetheater der USA so wütend, denn damit verhindert die FIFA ja zum einen, dass sich wirklich jede Einkommensklasse ein Stadionticket leisten könnte und verhindert ja ganz aktiv auch Teilhabe. Und die USA verhindern eben, dass Fans ihre Mannschaften anfeuern können. Ne? Aber das können eben auch die schönen Bilder dieser WM nicht verdrängen. Aber es ist eben auch immer wieder eine Möglichkeit, der Gemeinschaft, also um Gemeinschaft zu erleben und eben auch um zu begreifen, dass man im Großen und Ganzen auch gar nicht so unterschiedlich ist, finde ich.
Okay. Ja, definitiv. Ist doch ein schöner Schlussgedanke.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, wir sind auch am Ende angekommen, diesmal ein bisschen länger. Aber naja, Podcast-Folgen von einer Stunde seid ihr ja auch noch von Marco gewöhnt. Ja, ich wünsche euch allen alles Gute. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nein, ich boykottiere nicht. Das liegt aber vor allem daran, dass ich einen 12-jährigen Sohn habe, der natürlich Fußball gucken möchte, weil alle seine Klassenkameraden das auch tun. Aber so im Großen und Ganzen, das Theaterfeuer hat mir leider die Freude ein bisschen genommen. Es kommt jetzt wieder so ein bisschen, wenn ich das alles sehe. Aber naja. Ja, kommt gut durch die Hitze. passt auf euch auf, trinkt genug, nicht alkoholisches vor allem, und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.